Wer möchte von euch in den Himmel? Wer möchte nicht in den Himmel? Da bin ich ganz alleine. Ich möchte nicht in den Himmel. Ich werde es gleich hören. Das Ziel der Schöpfung in der ganzen Geschichte ist nämlich das neue Jerusalem auf der neuen Erde. Und im letzten Buch, da geht es darum, im letzten Buch der Bibel, eben der Offenbarung, da geht es eben darum, dass wir uns bereit machen auf diese neue Herrlichkeit. Und es geht darum, dass die Braut, einmal eben die Gemeinde, all die Menschen, die gläubig sind, die mit Jesus gehen, dass sie sich schön macht. Viele von euch haben ja schon eine Hochzeit miterlebt, wahrscheinlich fast alle. Und ist immer etwas am schönsten ist ja diese schöne Braut, gell? Und so sollen wir uns als Nachfolger von Jesus eben auch schön machen für den schönsten Bräutigam, den es überhaupt gibt, für Jesus. Aber der Weg dorthin, der ist steil und steinig, weil da gibt es noch jemanden, der das nicht so mag, nämlich den Teufel, der versucht mit allen Mitteln, dass die Menschen nicht dort ankommen. Er versucht es mit einschläferndem Wohlfühlprogramm oder mit List und Tücke oder eben sogar mit brutaler Gewalt. Und wer jetzt aber trotzdem dorthin kommen möchte, der muss, wie es hier immer wieder in der Offenbarung heißt, alles geduldig ertragen und überwinden. Kapitel 14, Vers 12 ist einer von diesen Schlüsselversen für mich jetzt in der Offenbarung. Das soll jene, die zu Gott gehören, ermutigen, alles geduldig zu ertragen und bis zum Ende standhaft zu bleiben. Alle, die Gottes Gebote halten und auf Jesus vertrauen. Kapitel 13 ist auch nochmal gesagt in den Sendschreiben, wo uns der Simon ja beim ersten Mal versucht hat, so nahe zu bringen, da geht es immer wieder, wer überwindet. Wer überwindet, dem werde ich geben die Krone. Wer überwindet, dem werde ich geben dieses neue Kleid, diesen Stein. Immer wieder, wer überwindet, der wird ankommen bei der Herrlichkeit. Aber es geht ums Überwinden. Und auch an anderen Stellen von der Offenbarung ist es immer wieder so ausgedrückt. Eine Stelle, wo wir das sehr schön sehen, dass wir da nicht alleine sind, ist Hebräer 12, Vers 2. Da heißt es von Jesus, der für der vor ihm liegenden Freude willen alles erduldet hat. Und wir wissen ja, wie viel Jesus geduldet hat, schon in seinem Erdenleben, aber dann speziell natürlich in der Passionszeit. Das hat er alles erduldet, weil er eben die Herrlichkeit vor sich gesehen hat, weil er wusste, was das Endergebnis ist. Aber auch Jesus musste erdulden und wir dürfen mit ihm gehen, wir dürfen auf ihn schauen, ihm nachfolgen und ihm eben ihn lieben und dann natürlich auch werden wie er, immer mehr ihm gleich werden. Und wenn wir uns mal in der Grafik, wenn ihr die gerade mal angeben könnt, ist mal ganz kurz diese Geschichte. Am Anfang ist die Schöpfung und dann geht es einfach nach und nach runter, runter, runter. Irgendwo Offenbarung 1 bis 3, da ist eben jetzt vor 2000 Jahren gewesen, wo eben dann der Jesus zu den Gemeinden spricht, wie sie sich jetzt noch bereit machen müssen als schöne Braut, damit sie dann wirklich auch in das Hochzeitsmahl, zu dem Hochzeitsmahl eingeladen werden. Und dann Offenbarung 4 bis 18, was Karl letztes Mal versucht hat, so sehr kurz, dass man hat wirklich wenig Zeit gehabt, Prospekt, wie du das gemacht hast, zusammenzufassen. Eben, da kommen dann die Siegel, die Posaunen, die Schalen vor. Ich will mal dazu sagen, das Buch der Offenbarung heißt so oft das Buch mit den sieben Siegeln. Das finde ich ein sehr, sehr unzutreffendes Bild oder Vergleich. Erstens geht es nicht um Siegel, sondern Posaunen, die sind noch schlimmer. Und die die Zornschalen, die sind noch schlimmer. Es geht nicht nur um die sieben Siegel in dem Buch. Es geht eigentlich dann hauptsächlich Offenbarung 19, Wendepunkt und dann hoch in diese neue Ebene. Das ist eigentlich, worum es geht. Und wer da nur sich mit diesen sieben Siegeln befasst oder vielleicht auch noch mit den anderen Posaunenschalen, der hat überhaupt verkannt, worum es eigentlich bei dem Buch geht. Ich mache den Kapitel 19 nur ganz kurz am Anfang. Ist gut, jetzt mit der Grafik, danke. Am Anfang vom Kapitel 19 gibt es zwei Lobgesänge im Himmel. Einmal, dass Gott seine Knechte rächt, die von der Weltmacht Babylon umgebracht wurden. Und dann ein Lobgesang, weil die Hochzeit des Lammes gekommen ist. Und dann gehen wir weiter. Dann gibt es 10 Gesichter. die Johannes sieht. Und anhand von diesen Gesichten kann man eigentlich so sehen, was eigentlich alles geschieht. Und das geschieht alles sehr, sehr schnell. Das Erste ist eben, was der Johannes da sieht, Kapitel 19, 11 bis 6. Und ich lese es einfach viel vor, weil ich habe einfach gemerkt, so, was ich mich wirklich immer wieder damit befasst habe, diese Worte, die da sind, die sind so gewaltig, also zumindest für mich, dass ich kann es wirklich überhaupt nicht besser sagen. Also ich kann nur versuchen, das vorzulesen, zu proklamieren. Es soll keine Predigt sein, sondern einfach eine Verkündigung, das Wort, was Gott selber uns gibt, dass das zum Sprechen kommt. Deswegen ist es an euch jetzt, euer Herz aufzumachen, was Gott sagt. Nicht, was ich sage, sondern was Gott in seinem Wort sagt. Deswegen lese ich das und versuche das aufzunehmen. Es ist so bildhaft und so gewaltig einfach. Dann sah ich den Himmel geöffnet und es stand dort ein weißes Pferd. Und der, der auf dem Pferd saß, wird der Treue und Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Kopf hatte er viele Kronen. Es stand ein Name auf seiner Stirn geschrieben und nur er wusste, was dieser Name bedeutete. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Die in weißes, reines Leinen gekleideten Heerscharen des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Er wird sie mit eisernem Stab regieren. Und er tritt die Weinpresse des schrecklichen Zorns des allmächtigen Gottes. Auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel stand folgender Titel geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Ein weißes Pferd ist im Altertum immer das Pferd des Siegers gewesen, des Triumphators gewesen. Und es ist es auch hier. Weiße Pferde sind relativ selten. Und wenn ein Krieg zu Ende war und der König dann eingeritten ist, dann ist er auf dem weißen Pferd eingeritten. Und es ist einfach das Zeichen des Siegers. Und hier eben, der auf dem Pferd saß, ist es klar die Beschreibung, dass es Jesus ist, der Treue und Wahrhaftige, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Wenn wir jetzt hören der Treue, dann denken wir, er ist treu zu uns und er belohnt uns. Hier ist es ein bisschen andere Bedeutung, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Er ist treu, weil er jetzt all das, was auch seinen Kindern, seinen Gläubigen geschehen ist, ein Unrecht, er ist treu und das wird er jetzt richten. Deswegen ist er eben auch der Wahrhaftige. Er wird über einem wahren Gericht richten. Und das ist eben Krieg gegen die, die feindlich sind. Seine Augen wie Feuerflammen. Das war am Anfang der Offenbarung, hat es auch schon mal angedeutet. Eben wir haben ja gern diesen sanften, lieblichen Jesus vor uns. Aber es ist nicht nur sanft und lieblich, sondern hier ist er anders beschrieben. Eben diese Feuerflammen, verzehrendes Feuer. Gottes verzehrendes Feuer. Viele Kronen, also er ist eben wirklich der Allmächtige. Diesen Namen eben brauchen wir nicht zu rätseln, weil das ist nicht bekannt. Das Gewand, das in Blut getaucht worden war, manche meinen, das ist das Blut, was er jetzt eben nachher, was er da jetzt bekommt in der Schlacht, aber das ist überhaupt nicht gemeint. Das war ja schon in Blut getaucht worden, deswegen ist es wohl sein eigenes Blut. Das in sein, er hat ja geblutet am Kreuz und bei der Geißelung. Und das ist das Blut, sein Gewand wurde mit Blut getränkt. Eben, es ist ja die Vergangenheitswort. Es war schon getaucht worden. Und das ist nur eine Ankündigung für das, was kommt. Das heißt eben, mit ihm wird er die Völker schlagen. Also ist noch nicht geschehen. Also kann das Blut von den Völkern noch nicht an dem Gewand sein. Aber es ist eben klar, er kann das, dieses Richteramt ausführen, weil er eben selber sein Leben gegeben hat, weil er selber sich hat zerschlagen lassen. Weil er selber sein Blut gegeben hat. Deswegen kann eben es auch als der Treue, Wahrhaftige mit diesen Feuerflammen, kann jetzt auftreten. Und dann nimmt dieses scharfe Schwert, mit ihm wird er die Völker schlagen. Und das Schwert ist eben das Wort Gottes. Im Hebräer 4, 12 ist es ausgedrückt. Und das Wort ist ja bei Gott die Gewalt. Genesis 1, 1. Mose 1. Gott heißt es, er sprach und es geschah. Er sprach, Himmel und Erde sind entstanden. Er sprach, Sonne, Mond und Sterne sind entstanden. Er sprach, eins nach dem anderen, die ganze Schöpfung. Gott sprach, es geschieht. Also es ist diese schöpferische Kraft. Gott hat jetzt nicht die Hand irgendwo genommen, da rumgeformt, hat einfach ein Wort gesprochen. Aus dem Nichts steht es da. Dann das Wort Gottes ist auch Hebräer 1,3. Und Jesus heißt es da, dass er alle Dinge der Welt, alle Dinge trägt durch das Wort seiner Kraft. Also das Wort ist das Schöpferische, das Wort ist aber auch das, was erhält. Also dass wir jetzt hier leben in dieser ganzen Schöpfung, es ist, weil Jesus sein tragendes Wort hineingibt. Er trägt alles durch sein Wort. Er muss sich da nicht bemühen. Und genauso, wenn er jetzt diesen Krieg führt, er muss da nicht darunter gehen und jetzt anfangen, da sich mit denen auseinanderzusetzen. Er spricht ein Wort aus seinem Mund und die Sache ist erledigt. Er ist eben der König und Herr der Herren. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das uns einfach wirklich vergegenwärtigen, mit wem wir es da zu tun haben. Wir können vor Angst erschrecken, aber wir als seine Kinder, wir haben es heute Morgen mehrmals gehört, wenn wir seine geliebten Kinder sind, brauchen wir uns davon nicht zu fürchten. Aber doch müssen wir wissen, er ist wirklich ein gewaltiger Gott. Er ist gerecht und er wird Gerechtigkeit schaffen. Und wer nicht in seiner gerechten Ordnung lebt, der muss umkommen. Können wir das nächste sehen, bitte? Das nächste Bild, was denn der Johannes bekommt, 19, 17 bis 18. Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der den Vögeln, die hoch oben am Himmel flogen, zurief: Kommt, sammelt euch zum großen Mahl, das Gott vorbereitet hat. Kommt und fresst das Fleisch von Königen, Befehlshabern und starken Kriegern, von Pferden und ihren Reitern und von allen Menschen, ob frei oder Sklaven, kleinen oder großen. Also die Vögel, die hoch oben fliegen, sind entweder die Adler oder die Geier. Hier sind sicher die Haasgeier gemeint. Die ruft dieser Engel, es ist ein Engel, der in der Sonne steht, das ist interessant. Die Sonne ist eigentlich für uns sehr, dürfen wir ja nicht zu nahe kommen, damit wir nicht verbrennen, aber der Engel, der steht anscheinend in der Sonne, also es muss ein gewaltiger Engel sein, dass dem das nichts ausmacht. Und er ruft eben jetzt all die Vögel im Wissen, es gibt gleich Leichen, Aas, en masse, kommt, die müssen beseitigt werden. Auch da sehen wir wieder, also für den Johannes stelle ich mir vor, das muss ja für ihn überwältigend gewesen sein, wenn er das alles so gesehen hat. Aber wir können auch versuchen, das eben das uns einfach so auf uns wirken zu lassen. Das Dritte, was denn Johannes gesehen hat, sind alles göttliche Visionen, die er bekommen hat. Kapitel 19, Vers 19 bis 21. Dann sah ich, wie das Tier die Könige der Erde und ihre Heere versammelte, um gegen den Reiter auf dem Pferd und sein Heer zu kämpfen. Das Tier, das können wir schon von vorher, eben es gibt ja den Satan und dann gibt es den Tier, ein Tier ist eben der Antichrist und das andere der falsche Prophet. Und das Tier wurde gefangen und mit ihm der falsche Prophet, der in seinem Namen große Wunder getan und damit alle verführt hatte, die das Zeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Sowohl das Tier als auch der falsche Prophet wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die übrigen wurden durch das Schwert getötet, das aus dem Mund dessen kam, der auf dem weißen Pferd saß. Und alle Vögel des Himmels wurden satt von ihrem Fleisch. Also von dieser falschen Dreieinheit, eben dem Satan, dem Antichristen und dem falschen Propheten, zwei werden jetzt schon mal beseitigt, eben das Tier, der Antichrist und eben der falsche Prophet, lebendig in den Feuersee geworfen und die übrigen durch das Schwert getötet. Eben alle Vögel des Himmels wurden satt von ihrem Fleisch. Also muss ein grausiges Bild gewesen sein, das hat Johannes gesehen hat. Aber das Grausige gehört eben auch zu unserer Wirklichkeit. Und es ist gut, wenn wir uns auch das Grausige einfach vergegenwärtigen. Nicht nur immer die schönen Dinge. Dann geht es sehr schön weiter. Im vierten Gesicht, Kapitel 20, 1 bis 3. Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette in der Hand hatte. Er packte den Drachen, die alte Schlange, den Teufel, der Satan, und legte ihn für 1000 Jahre in Ketten. Der Engel warf ihn in den Abgrund und verschloss und versiegelte ihn, sodass der Satan die Völker bis zum Ablauf der 1000 Jahre nicht mehr verführen konnte. Danach muss er noch einmal für kurze Zeit losgelassen werden. Er hat einen Engel gesehen. Also wir haben ja ein Bild vom Satan zu Recht, dass er sehr, sehr, sehr mächtig ist. Er ist der Fürst dieser Welt, ihm ist alles zu eigen. Aber da kommt irgendein Engel daher, das heißt nicht irgendein großer Engel, ein Engel kommt daher, packt ihn. Und fünffach ist beschrieben, er packt ihn, er legt ihn in Ketten, wirft ihn in den Abgrund, verschließt, versiegelt auf 1000 Jahre. Also es scheint ein leichtes für ihn gewesen zu sein. Also bei aller bösartigen Macht, die der Satan hat, aber irgend so ein Engel reicht um ihn. Zack. Und das kann nur geschehen, weil Jesus ihn eben schon besiegt hat. Im Kreuz hat Jesus gesagt, alles ist vollbracht. Ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zunichte zu machen. Es ist vollbracht mit meinem Tod. Deswegen ist der Satan im Grunde genommen nicht mehr so mächtig. Er ist zwar hier noch umeinander und versucht noch was, aber er hat seine Macht verloren. Das sieht man in diesem Bild schon. Das ist einfach, darauf können wir uns auch stützen, dass es im Grunde genommen ist der Satan schon außer Gefecht gesetzt. Er macht hier noch, treibt hier noch sein Unwesen, aber im Grunde genommen ist es schon geschehen. Das nächste Bild, das fünfte Bild, Kapitel 20, 4 bis 5. Dann sah ich Throne, auf die sich die setzten, die Vollmacht erhielten, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die getötet worden waren, weil sie Jesus bezeugt und das Wort Gottes verkündet hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und sein Zeichen nicht auf ihrer Stirn und auf ihrer Hand getragen. Sie wurden wieder lebendig und herrschten 1000 Jahre lang mit Christus. Die übrigen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vorüber waren. Das ist die erste Auferstehung. Und eben hier sieht der Johannes, wer der Gericht hält, wer auf dem Thron sitzt. Hier sind einmal eben die Märtyrer angesprochen, die Märtyrer vor dieser Drangsalzeit, aber auch für die, die jetzt während dieser schlimmen Zeit gelebt haben, die eben das Tier nicht angebetet haben, das Zeichen nicht angenommen haben. Die sind gemeint, aber so aus anderen Stellen von der Heiligen Schrift darf man schon davon ausgehen, dass auch die anderen Gläubigen mit dabei sind. Der Paulus schreibt zum Beispiel im 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und er meint jetzt nicht nur die, die jetzt ihr Blut gelassen haben, sondern alle Heiligen, also alle, die zu Jesus gehören, werden dabei sein und hier herrschen. Und auch im Offenbarung Kapitel 5 haben wir das schon gelesen, dass eben aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation hat Jesus erkauft, um sie zu Königen und Priestern zu machen. Und sie werden herrschen über die Erde. Also eben von allen Nationen, allen Sprachen, aus allen, alle, einfach alle Menschen, die zu Jesus gekommen sind, die sind da mit dabei jetzt bei diesem Bild von Johannes. Dass alle wir mit schon sitzen dürfen auf dem Thron. Und es geht weiter mit seinen Bildern, die Johannes bekommt. Das sechste Bild ist ein Vers 7 bis 10. Wenn die 1000 Jahre vorüber sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Er wird umherziehen, um die Völker der ganzen Erde, die Gog und Magog genannt werden, zu verführen. Er wird sie zum Krieg sammeln, zu einem mächtigen Heer, so zahllos wie das Sand am Meer. Und sie zogen über die ganze Breite der Erde herauf und umzingelten Gottes Volk und die geliebte Stadt. Doch vom Himmel fiel Feuer auf sie herab und vernichtete sie. Dann wurde der Teufel, der sie betrogen hatte, zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und sie werden alle in alle Ewigkeit gequält werden, Tag und Nacht. Also das ist jetzt so das letzte Aufgebot vom Satan, sein letztes Aufbegehren. Er meint, endlich bin ich frei, jetzt kann ich endlich nochmal alle meine Kräfte zusammensuchen und versuche wirklich von alles, was ihm irgendwie nachfolgen will, alles zu sammeln, großer Heerführer, jetzt gehen wir in den Krieg. Und die Menschen, die sich verführen lassen, ziehen alle ihm hinterher. Eben, sie fühlen wie Sand am Meer. Sie zogen über die ganze Breite der Erde. Also es muss ein gewaltiges Heer sein, was da zusammenkommt. Und sie sind eben wirklich verführt, weil wenn sie offene Augen hätten, dann würden sie schon weiter sehen können. Doch vom Himmel fiel Feuer auf sie ab. Also eben, es ist kein Kampf auf der Erde. Vom Himmel kommt das Feuer und die Sache ist erledigt. Und schlimm eben, aber gut, dass der Satan jetzt auch im Feuersee ist. Jetzt ist er für alle Ewigkeit ist er weg und hat wirklich keine Chance mehr, irgendjemand zu verführen oder zu betrügen. Das ist eben bei dieser Grafik vorhin, es geht einfach wirklich steil aufwärts dann am Ende. Das nächste Bild, was er sieht, eben es wird einfach so eins nach dem anderen beschrieben und da können wir eben sehen, wie das alles so nacheinander kommt. Das siebte Bild, Vers 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Also jetzt gibt es nur noch einen großen Thron. Vorhin haben wir die vielen gesehen mit den Heiligen, die da drauf sitzen. Jetzt gibt es nur einen großen Thron. Und das ist eben Gott selber. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart. Es ist ja beschrieben, dass Himmel und Erde vergehen werden. Das ist mit großem Geräusch, mit Krachen, heißt es auch mal in Petrus, werden sie vergehen, sie werden nicht mehr gefunden. Also alles, was hier uns umgibt, es gibt nichts mehr. Das ganze Universum fällt in sich zusammen. Also auch mal, es wird wie ein Mandel zusammengerollt. Also es wird einfach nicht mehr da. Also es gibt keinen Himmel mehr, keine Erde. Es gibt diesen großen Thron und all die Auferstandenen. Sie stehen jetzt vor diesem weißen Thron. Sie stehen allein vor ihm. Da gibt es jetzt nichts mehr, worauf sie sich berufen können. Keine Ausflüchte mehr, Entschuldigungen. Ja, ich hab doch und ich wollte doch und ich dachte. Sie kommen gar nicht zu Wort. Sie werden gerichtet nach dem, was sie getan haben. Es muss furchtbar sein. So vor diesem, ohne irgendwo, wo ich mich halten kann. Ich kann mich nirgends halten. Ist nichts da. Ich bin einfach vor diesem weißen Thron. Für die das betrifft, muss es sehr schlimm sein. Nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand. Es gibt eben dieses Buch des Lebens, wo wir eingetragen sind. Und es das heißt jetzt nicht, dass jemand nicht eingetragen ist, sondern Jesus spricht immer wieder, wen ich aus dem Buch des Lebens ausradieren oder ausstreichen werde. Also ich gehe davon aus, dass wir ursprünglich sind wir alle in diesem Buch des Lebens drin. Sind alle gewollt, dass wir drin sind, dass wir alle zum Leben kommen. Aber es gibt anscheinend welche, die werden ausgestrichen. Da werde ich nächstes Mal bei der nächsten Predigt noch ein bisschen dazu zukommen. 2. Mose 32 sagt Gott zu Mose: Wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Also wer sündigt gegen Gott, wer Gottes Gebot nicht hält, wer gegen seine Verordnung verstößt, den löscht Gott aus. Und dieses ernste Wort sollten wir uns wirklich merken. Aber wir haben ja den, der uns da gerettet hat. Also wenn wir unsere Sünde bekannt haben und uns vergeben haben lassen, dann gibt es nichts, was uns da ausstreichen würde. Gott streicht den aus, der gegen gesündigt hat. Wenn ich meine Sünde Jesus bekannt habe, dann gibt es die Sünde ja nicht mehr. Im 1. Johannesbrief heißt es ja, wer seine Sünde bekennt, dann bin ich treu, gerecht, dass ich ihm die Sünde vergebe und ihn reinige von aller Unschuld. Also dann gibt es nichts mehr, wo Gott sagen kann, ich streiche dich aus. Weil es ist keine Sünde da, dann werde ich nicht ausgestrichen. Also ein guter Grund, dass wir unsere Sünden immer wieder vor Gott bringen. Und das nächste, was er dann gesehen hat, das nächste Bild, das achte Bild, was der Johannes bekam, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Das Meer, das ist immer wieder das Bild auch von Völker her und das Tier ist aus dem Meer gekommen, das erste und das zweite Tier sind aus dem Meer gekommen. Das gibt es nicht mehr, das braucht es nicht mehr. Es ist nur noch ein neuer Himmel und die neue Erde. Und das Alte ist verschwunden. Und es gibt ja so viele Bestrebungen der Mensch, schafft sich das Paradies. Es gibt auch so eine Auslegung, dass wir Menschen, die Gläubigen, würden sich auf der Erde so das Paradies schaffen. Aber das hier heißt es, dass Gott schafft es. Und er macht es, wir können das nicht mit aller Anstrengung. Und dieses ist das die neue Realität, dieser neue Himmel und die neue Erde. Und dann das nächste Bild, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte nicht in den Himmel. Ich möchte nicht aus der neuen Stadt sein, die vom Himmel herunterkommt auf der Erde, auf die neue Erde. Und ich hoffe, dass ich euch alle auch sehe dort, dass ihr nicht irgendwo da oben bleibt. Es ist interessant, dass hier heißt es, die Braut, das ist das neue Jerusalem, Vorname gehört, die Braut, das ist eben die Gemeinde. Und hier ist aber die Braut, dieses neue Jerusalem. Ist aber kein Widerspruch, weil zu dem hebräischen Denken ist der Ort, wo ich bin und der Bewohner, das gehören sehr eng zusammen. Deswegen hat Gott ja auch gesagt, das neue, mein Volk Israel, das gebe ich dieses Land Israel und dort wird es bleiben. Niemand kann es hinaus tun auf Dauer. Das heißt einfach, das Volk und das Land gehören ganz eng zusammen. Und so auch hier, das Volk Gottes und diese neue Stadt, dieser Ort gehört ganz eng zusammen. Das lässt sich im Grunde genommen gar nicht voneinander trennen. Und die Gemeinde, die in dieser Stadt lebt, die hat Teil an dieser Herrlichkeit. Und sie ist auch ein Ausdruck von dieser Herrlichkeit, von diesem neuen Jerusalem. Und dann geht es noch weiter in diesem Gesicht. Da kommen noch ein paar Vers 3 bis 5. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer. Und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreibe es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Also die Wohnung Gottes, ist das neue Jerusalem, ist nun bei den Menschen. Und er ist dann wirklich bei seinen Kindern. Und es ist so wunderbar, alle Tränen abwischen, kein Tod, keine Trauer, kein Wein. Können wir uns kaum vorstellen. Aber eben, das ist alles vergangen. Alles, was unsere erste Welt ausmacht, ist alles, alles vergangen. Ich mache alles neu. Und diese Neuschöpfung ist wohl noch größer als die erste Schöpfung. Weil bei der ersten Schöpfung gab es noch nicht das neue Jerusalem. Und er musste Johannes wohl sagen, schreib auf, weil Johannes war wahrscheinlich so überwältigt, dass er so einfach nur noch gestaunt hat. Da musste Gott ihm sagen, schreib auf, das muss gesagt sein, das muss überliefert werden. Es ist zuverlässig und wahr. Was du gesehen hast, du kannst es nicht vorstellen, aber es ist so. Schreib es auf, damit es dann wirklich alle wissen, die nach dir kommen. Und dann geht es weiter, 10 bis 23. Da nahm er, ein Engel, mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war ganz von der Herrlichkeit Gottes erfüllt und funkelte wie ein kostbarer Edelstein, kristallklar wie Jaspis. Ihre Mauern waren breit und hoch und hatten 12 Tore, die von 12 Engeln bewacht wurden. Und auf den Toren standen die Namen der 12 Stämme Israels geschrieben. An jeder Seite, im Osten, Norden, Süden und Westen, befanden sich 3 Tore. Und dass eben die Namen der 12 Stämme geschrieben sind, ist ein deutlicher Ausdruck davon, dass eben Israel nicht verworfen war, sondern das ist jetzt genauso dabei, diese 12 Stämme. Die spielen jetzt wieder ihre große Rolle. Eben sie sind im Eingang zu dieser Stadt und ohne Israel kommen wir auch nicht. Und das Volk der Juden kommen wir nicht in diese Stadt. Denn Jesus ist aus den Juden gekommen. Und wenn wir Jesus, wenn wir die Juden, das Judentum, diese Wurzel, wenn wir die versuchen abzuschneiden, dann kommen wir nicht in diese heilige Stadt hinein. Das sagt auch der Paulus ganz deutlich, dass wir eben die Wurzeln nicht verachten dürfen. Und das ist eben das Judentum. Das heißt nicht, dass wir alles übernehmen müssen. Nicht falsch verstehen. Wir müssen jetzt die Gesetze nicht mehr halten, die da geschrieben sind. Aber es ist einfach das auserwählte Volk und die auserwählte Stadt Jerusalem auch. Und in diese neue Stadt kommen wir nur hinein, wenn wir uns damit identifizieren, auch mit dem, was im Alten Testament ausgedrückt ist. Und dann heißt es weiter, die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine, auf denen die Namen der 12 Apostel des Lammes geschrieben standen. Der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hielt eine goldene Messlatte in der Hand, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer zu vermessen. Als er sie maß, stellte sich heraus, dass sie viereckig und genauso lang wie breit waren. Ihre Länge und Breite und Höhe betrugen je 2220 Kilometer. Dann maß er die Mauer, die 65 Meter dick war. Dabei benutzte der Engel ein bei Menschen übliches Maß. Die Mauer bestand aus Jaspis und die Stadt war reines Gold, so klar wie Glas. Also es war ein Kubus. Und dieser Kubus erinnert uns auch an das Allerheiligste im früheren Tempel oder in der Stiftshütte. Das war auch ein Kubus, also alle Seiten gleich groß. Und das ist auch wieder so. Und also diese Ausmaße entsprechen so ungefähr, die passt in den Mond hinein. Wenn der Mond, also jetzt als so der Umfang vom Mond, ist überall so ein Kubus wäre, dann passt dieses neue Jerusalem dort hinein. Also da ist viel, viel, viel Platz. Und dann eben, jetzt sind die 12 Apostel hier genannt, die 12 Grundsteine, es sind auf den 12 Aposteln. Also die spielen also auch wieder eine Rolle, einfach das, was Jesus in der Erdenzeit getan hat, ist ja durch die Apostel mit begleitet worden und dann weitergegeben worden. Also da kann man sagen, das Alte Testament ist vertreten und das Neue Testament, der Neue Bund, ist genauso vertreten. Wir brauchen beides, wie es auch im Epheser eben heißt, aufgebaut auf den Grundlage der Apostel und Propheten. Also es ist einfach wichtig, dass wir beides zusammennehmen, nicht nur das eine oder das andere. Und eben, das könnt ihr euch mal zu Hause nochmal vorstellen, wie gewaltig das ist und eben wie herrlich das ist, wie blendend das da hier ausschaut. Reines Gold, so klar wie Glas. Ich habe schon Gold gesehen, aber so klares Glas habe ich, ja, so klares Gold habe ich noch nie gesehen. Ein Gold, wo man quasi durchsehen kann. Können wir uns gar nicht vorstellen, aber so ein Gold wird es da sein in dieser Stadt. Dann, er darf das noch weiter schauen. Das ist eine unheimliche Sache, was er da alles zu sehen bekommt. Die Mauer der Stadt war auf 12 Grundsteinen gebaut, die mit 12 Edelsteinen geschmückt waren. Der erste war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Tobas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Tore bestanden aus 12 Perlen, jedes Tor aus einer einzigen Perle. Und die Hauptstraße war reines Gold, so klar wie Glas. Und es ist interessant, Edelsteine gibt es zwei verschiedene Kategorien. Die Isotropen, die Anisotropen, bitte, ich habe das gelesen, dass es so heißt, es hat was mit Lichtbrechung zu tun. Auf jeden Fall, es gibt Edelsteine, in einem bestimmten Maß, also wo Licht hineinkommt und sich bricht, da gibt es einfach irgendwie so ein unscheinbares Licht. Und dann gibt es andere, die Anisotropen, Edelsteine, wenn das Licht gebrochen wird, dann ist es regenbogenfarbig. Und all diese Edelsteine sind regenbogenfarbig. Das ist schon beachtlich. Also ist auch ein Zeichen, dass der Johannes konnte das ja nicht wissen. Wusste man damals nicht, das weiß man noch gar nicht so lange her, dass man überhaupt diese Möglichkeiten hat, diese physikalischen Möglichkeiten, das Licht so zu brechen. Aber Gott wusste es natürlich und diese Edelsteine sind das eben, die insgesamt so dieses Regenbogenspektrum dann wiedergeben. Also es ist nicht nur eintönig, sondern es wird eine wunderbar bunte Welt sein, bunte Stadt sein, in die wir da gehen dürfen. Und dann geht es auch weiter. Kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr, Gott der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm ist ihr Licht. Kann ich nichts hinzufügen. das Szenegesicht, was Johannes dann hatte, 22, 1 bis 2. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Es gibt einige Ausleger, und ich schließe mich denen an, die sagen, da kommt wieder die Dreieinheit von Gott zum Ausdruck. Im Gott Vater haben wir auf dem weißen Thron gesehen, von Jesus immer die Rede, Wasser des Lebens ist wohl der Heilige Geist. Jesus sagt ja auch im Johannes Evangelium, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sprach er vom Heiligen Geist. Und eben vom Thron, vom Gott Vater, die senden auch jetzt hier den Heiligen Geist wie Ströme. Das ist das Wasser des Lebens. Und da, wo der Heilige Geist ist, da ist eben Leben, da ist Heil. Das heißt nicht, dass es hier Krankheit gibt, weil Krankheit gibt es ja nicht mehr, aber einfach der Heilige Geist ist dann die Kraft, oder ja, diese Seite von Gott, diese Person von Gott, die in dieser neuen Welt eben das Heil schenkt, vom Vater, vom Sohn ausgehend. Wasser des Lebens fließt. Und dann noch das Nächste, das sieht er jetzt nicht, das hört er dann wieder. Vers 6 und 7, dann sagte der Engel zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Der Herr Gott, der seinen Propheten mitteilt, was in der Zukunft liegt, hat seinen Engel geschickt, um seinen Dienern zu sagen, was bald geschehen muss. Und danach geht es weiter, 18, 19. Also das sagt jetzt der Engel. Zuverlässig und wahr. Eben das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Das können wir uns einfach nicht wirklich vorstellen, was alles geschieht, aber zuverlässig und wahr. Wir werden es dann sehen, wenn wir dort sind, werden wir sagen, alles, was Johannes gesehen hat, alles ist wahr. Es ist so, es ist noch viel größer, als wir es uns jemals haben vorstellen können. Und eben hat es uns gesagt, das sollen wir wissen. Es muss geschehen, es wird geschehen und wir sollen es wissen. Eben die ganze Geschichte, die wir hinter uns haben, in der wir jetzt sind, wo noch vor uns ist, wir dürfen wissen, wir sollen wissen, das ist das Ziel der Geschichte. Das ist das Ziel für unser Leben, das Ziel für die ganze Schöpfung, dieses neue Himmel, neue Erde, neue Jerusalem. Deswegen hat Gott das auch durch Jesus, wie es heißt, dem Johannes, der mitgeteilt. Und der Abschluss ist 18 und 19, ich versichere jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört, wenn jemand dem, was hier geschrieben steht, irgendetwas hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben werden. Und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buches wegnimmt, wird Gott ihm seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben werden.